Radio 1. Die Profis.
Tinder soll ja vor Corona mächtig gebrummt haben. Also wer Bock hatte auf ein Techtelmechtel, ein Stell-Dich-Ein oder einfach nur harten, schmutzigen Sex, der konnte bei Tinder fündig werden. Erst Corona hat die freie Partnerwahl behindert, denn kein Kondom schützt uns vor dem Coronavirus. Während also die mobilen Dating-Apps gerade eher in der Krise stecken, interessiert sich der Zeithistoriker Dr. Michael Homberg am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam für deren Geschichte. Guten Morgen, Herr Homberg.
Schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Die Geschichte der elektronischen Partnerwahl, gab es denn da überhaupt schon was vor Tinder?
Ja, Sie haben recht. Also bei Computerdating denkt man ja erstmal ans Internetzeitalter, aber Computer gab es natürlich schon lange vorher. Das waren dann noch riesige Maschinen mit Lochkarten gefüttert, die ganz allmählich erst so den Sprung von analoger auf digitale Technik gemacht haben. Also da sind wir so in den späten 40ern, frühen 50er Jahren. Und in der Tat, da gab es schon solche Vorläufer von, sagen wir mal, Computerdating.
Wie sahen die aus?
Hat Carl Miles Wallace, Soziologe am Los Angeles State College, 1948 einen Lonely Hearts Club eröffnet, also einen Club der einsamen Herzen. Und da insgesamt mithilfe des Computers auch über 320 Ehen gestiftet.
Wow. Was trieb diese Initiatoren an? Also welche Hypothesen hatten die für das computergestützte Finden von Menschen, die zueinander passen könnten?
Ja, also die hatten zunächst mal ja die Hypothese, dass gleich und gleich sich gern gesellt. Also die Suche nach Übereinstimmung, ob jetzt sozial gedacht, ökonomisch, politisch oder religiös, war schon bestimmend für die frühen Jahre. Und da verraten sich natürlich auch so traditionelle Rollenbilder. Also einer der Glaubensgrundsätze der Agenturen, um es mal plastisch zu machen, war, in einer erfolgreichen Ehe muss der Mann größer und älter sein, am besten mehr verdienen und auch einen höheren Grad an Bildung besitzen als seine Partnerin. Also in gewisser Weise ja auch ein bestimmtes Gesellschaftsverständnis, das sozusagen hinter diesen Angeboten stand.
Und dann hat man einfach Daten gesammelt von Menschen, hat sie Fragebögen ausfüllen lassen, vermute ich mal, und dann ging's los.
So ist es, genau. Man hat dann im Prinzip Fragebögen ausgeteilt. 3/4 dieser Vermittlung ging noch analog. Und der kleine, wenn man so will, dann langsam digitale Teil war tatsächlich, dass ein Lochkartenleser am Anfang oder später einen Computer in etwas avancierterer Weise so ein Big-Data-Problem, würden wir heute sagen, gelöst hat. Er hat also alle Daten, die früher auf Karteikarten standen, die hat er dann eingelesen und zusammengetragen. Das nannte man dann objektive oder rationale Partnervermittler.
Hat sich denn im Laufe der Jahrzehnte die Idee verändert, welche Paare am besten zusammenpassen?
Im Grunde ist es interessant, dass dieser Grundsatz, nach Übereinstimmung zu suchen, auch heute immer noch ganz wichtig ist. Natürlich haben sich die Algorithmen ganz stark verändert. Also eine Priorisierung der Kriterien gab es am Anfang überhaupt nicht. Da war sozusagen Augenfarbe, Körpergröße genauso entscheidend wie Charaktereigenschaften oder Werthaltungen. Da gibt es mittlerweile natürlich viel sozusagen elaboriertere Wege, Sachen zu gewichten.
War das nicht eigentlich immer schon Hokuspokus, also eine reine Behauptung, dass Algorithmen Paare wirklich verkuppeln könnten? Weil wie will man den Erfolg messen? An der Zahl gemeinsam verbrachter Jahre?
Ja, also die Erfolge zu messen ist in der Tat schwierig. Also Ende der 60er Jahre bewerben schon einzelne Institute in den USA, dass sie zehntausende Ehen gestiftet haben und dann sozusagen auch gleichzeitig noch eine Erfolgsquote mitliefern können, nämlich dass nur ein Promilleanteil geschieden worden sei. Da muss man jetzt dann doch auch vorsichtig sein bei solchen Zahlen. Meine Forschung zeigt allerdings, dass das Computerdating wirklich kein randständiges Phänomen war und um die 70er Jahre auch in der Mitte der Gesellschaft, zum Beispiel in der Bundesrepublik, angekommen ist.
Aber haben Sie auch untersucht, welche Art sich zu finden mehr Erfolg verspricht? Also ist es die Liebesheirat, ist es die arrangierte Ehe oder vielleicht doch das Computerdating?
Also so Quervergleiche gerade über die Epochen hinweg sind sicherlich immer schwierig. Und ich glaube, aus historischer Perspektive wäre es schwer zu behaupten, dass Computerdating hätte tatsächlich die Revolution, sozusagen die stille Revolution über Nacht herbeigeführt. Ich glaube, man muss viel eher das als so ein Werkzeug sehen, das dann zur Verfügung gestellt wurde, um neue Wege zu erproben. Und die Technik dazu ist eben in den letzten 70 Jahren eigentlich schon vorhanden gewesen. Ihre Nutzung hing viel mehr von diesen sozialen und politischen Rahmenbedingungen, zum Teil auch von rechtlichen Rahmenbedingungen ab, wenn wir daran denken, dass schon in den 60er Jahren beispielsweise ein Dating-Service existierte für homosexuelle Paare. Dann muss man also sozusagen sehen, dass sowohl Liberalisierung in gewisser Weise möglich war, auch Frauen können suchen, beispielsweise und werden nicht nur gesucht. Und auf der anderen Seite gibt es aber die auch von mir jetzt schon angesprochenen, also konservativen Ideen dahinter, so Sicherheit, Fürsorge, traditionelle Rollenbilder, sozusagen das andere 68.
Und Ihr Fazit, was würden Sie sagen? Wie haben Dating-Apps unsere Gesellschaft verändert? Welche Bedeutung haben sie?
Ja, also Dating-Apps, dann wären wir ja sozusagen in der absoluten Gegenwart angekommen, sind sicherlich sehr vielfältig geworden. Und so eine Ausdifferenzierung des Marktes heute ist eigentlich so ein ganz, ganz wichtiges Merkmal. Es gibt also eben nicht nur Parship und Elite-Partner oder sagen wir mal Apps wie Once oder Candidate, die auf wenige Kandidaten setzen und dauerhafte Beziehungen, sondern es gibt eben auch Tinder und Flirt-Apps und lose Freundschaften. Und da spiegelt sich dann doch auch ein, ja, gewichtiger soziokultureller Wandel in den letzten Jahrzehnten wieder.
Die Geschichte der elektronischen Partnervermittlung wird untersucht von Dr. Michael Homberg. Er ist Zeithistoriker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Herr Homberg, danke, dass Sie das mit uns geteilt haben.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.